So, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir das Podium eröffnen. Im Laufe des Gedankenaustausches werden hier noch einige Stühle mehr dazukommen. Wir fangen klein an, also nicht klein, nur von der Besetzung her, nicht von der Wichtigkeit des Themas her, und werden dann die Themen immer mehr ausbreiten. Für den Start habe ich das Vergnügen, Ihnen herausragende Medienpersönlichkeiten vorzustellen und Sie gleichzeitig auf die Bühne zu bitten. Allen voran die Intendantin des Westdeutschen Rundfunks in Köln, Monika Piel. Herzlich willkommen. Ebenfalls auf die Bühne darf ich bitten, die Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, Anke Schäferkort. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und den Präsidenten des Verbandes Private Rundfunk und Telemedien, Jürgen Dütz. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Dütz. Ja, da könnte der ein oder andere Zündstoff drin gewesen sein, in dem, was die Ministerpräsidentin angekündigt hat als strategische Ziellinie. Lassen Sie mich trotzdem kurz einen Blick zurückwerfen aufs Medienforum des letzten Jahres. Da war die große Diskussion, ja, also jetzt die Rückkehr von Günter Jauch von RTL zur ARD. Jetzt ist wieder eine Mediengröße ganz, ganz groß in den Schlagzeilen und die Welt scheint sich zu fragen, was macht Thomas Gottschalk nach Wetten, dass? Kommt er zu Ihnen, Frau Schäferkort?
Also im Moment sieht das nicht danach aus, dass er zu uns kommt, nein.
Haben Sie ein Angebot gestellt?
Wenn ich das getan hätte, würde ich es definitiv hier nicht sagen.
Das heißt, Sie haben es getan und er hat Nein gesagt.
Auch das würde ich so nicht
hören. Ja, no comment. Ich habe großes Verständnis dafür. Wie wichtig sind eigentlich solche Superstars für ein erfolgreiches Fernsehgeschäft? Braucht es die wirklich oder geht es da mehr so um Platzhirschverhalten? Wir haben ihn gekriegt oder wir haben jene gekriegt? Oder ist es wirklich fürs Geschäft notwendig, solche Stars im Sender zu haben?
Naja, Sender prägen natürlich auch immer das Gesicht. Die Gesichter prägen den Sender.
Das ist umgekehrt und durchaus auch so.
Das ist auch so, ja, das stimmt, das ist auch so. Es braucht sie schon, es braucht sie zur Identifikation des Publikums. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, auch unsere eigenen Moderatoren aufzubauen über die Jahre und uns nicht jetzt in jeden Wettbewerb um jedes Top-Gesicht zu bedienen.
Aber Sie haben auch ganz gute Erfahrungen gemacht mit Moderatoren, die andere aufgebaut haben.
Haben wir auch schon gemacht, ja.
Frau Piel, die Bindungskraft von Größen wie Jauch oder Gottschalk, die scheint ja unbestritten zu sein. Wäre es jetzt nicht ein totaler Coup, wenn Sie nach der Rückkehr von Günter Jauch, dessen Fernsehrückkehr, also Bildschirmrückkehr jetzt unmittelbar bevorsteht, wenn Sie jetzt auch noch hätten sagen können, ja, und auch Thomas kommt wieder zurück in die ARD-Familie?
Naja, als Coup würde ich das jetzt nicht sehen. Sie haben es ja schon gesagt, er würde zurückkommen. Thomas Gottschalk ist ein Volontär des Bayerischen Rundfunks, hat im Radio angefangen, wie übrigens sehr viele gute Fernsehleute. Es geht eigentlich darum, würde Thomas Gottschalk ein sehr innovatives Format machen. Also ich finde das Format, die Formatidee erstmal wichtig und nicht nur das Gesicht. Aber beides muss natürlich dann zusammenpassen.
Das ist entscheidend, weil ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, wenn es um die großen Namen ging, den müssen wir jetzt haben, wir haben gewonnen, juhura, wir haben den jetzt. Und erst hinterher hat man sich gefragt, was tun wir eigentlich jetzt mit dem? Das wäre fast ein Umdenken. Das heißt, also Sie würden tatsächlich zuerst sich überlegen, was können wir überhaupt mit, also was für Formate wollen wir, wer könnte die besetzen und dann erst würden Sie möglicherweise um Thomas Gottschalk buhlen wollen?
Also das ist kein Umdenken, sondern Sie haben einen Eindruck von sich geschildert, der auch manchmal so
subjektiv
in den Zeitungen wiedergegeben wird, was aber mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Natürlich denkt man zuerst an ein Format und dann an eine Person. Nur wenn beides zusammen passt, dann kann ein Erfolg draus werden. Also alles andere funktioniert überhaupt nicht, also daher kein Umdenken.
Frau Schäferkort hat es erwähnt, also man ist besonders froh, wenn im eigenen Haus quasi organisch gewachsene Stars heranwachsen und immer größer werden und irgendwann tatsächlich eben auch für den Sender prägend sind. Besteht die Gefahr dieses ansatzweisen Starsystems, das wir haben, ist da nicht die Gefahr auch in den Öffentlich-Rechtlichen, dass eigentlich, also ich habe in meinem persönlichen Umgang unglaublich begabte jüngere Kollegen und Kolleginnen gesehen, wo ich mir dann oft denke, wieso kommen die nicht schneller rauf? Warum nicht? Fragezeichen, weil vielleicht auf diese Karriereleiter immer ganz oben dann doch die Stars eingekauft werden, die quasi den letzten Durchbruch verhindern.
Haben Sie das mich jetzt gefragt?
Ja.
Ach so. Ich teile Ihre Meinung nicht. Also diese paar Stars, die Sie da in einer Hand abzählen können, die kommen ja in der Regel aus dem Unterhaltungsbereich. Alles andere aus dem Informationsbereich, das sieht das ja überhaupt nicht so aus. Mhm. Unterhaltung ist ein sehr schwieriges Geschäft, gerade im Fernsehen. Sie reden ja über das Fernsehen. Das sieht sehr einfach aus, aber es ist sehr schwierig. Und die paar Gesichter, die dann auch teilweise zwischen den Systemen hin und her wandern oder auch von ARD zu ZDF, man an Herrn Pilawa jetzt denkt, aber auch Herr Halaschka eben vom WDR dann wiederum gewechselt ist in die kommerzielle Seite. Also das bezieht sich wirklich auf die Unterhaltungsformate. Und da gibt's nicht so viele Leute. Das heißt nicht, dass man die anderen nicht hochkommen lassen will. Aber man kann eben auch sehr, sehr schnell verheizt werden. Wir sind gerade in der ARD dabei zu versuchen, mit unserem Digitalkanal 1 Festival, das was die Unterhaltung angeht, jungen Leuten, die Talent haben, dort erstmal eine Bühne zu bieten, ja, bei der sie nicht sofort dem riesengroßen Publikum, ich sag mal, zum Fraß vorgeschmissen werden. Mhm. Wenn sie nämlich einmal scheitern in einer großen Unterhaltungsshow, sie sind für immer verbrannt und für immer weg vom Fenster und sie müssen eigentlich auch die Gelegenheit haben, ein Stückchen zu wachsen, sich selber auszuprobieren und ihre guten Seiten zu entdecken.
Jetzt bleiben wir doch bei der Zuschauerbindung. Sie haben ja in den letzten Tagen in Ihrer eloquenten und sehr charmanten Art ein bisschen Bashing betrieben. Sportrechte, Shoppingtour würden die Öffentlich-Rechtlichen betreiben, haben Sie gesagt. Andererseits, neben den großen Gesichtern oder den bekannten Unterhaltungsgesichtern ist ganz eindeutig der Sport ja das Ding, was Zuschauer bindet. Also sind doch die Öffentlich-Rechtlichen fast verpflichtet, sich um diese Rechte zu bemühen. Oder wie sehen Sie das, Herr Dötz?
Wenn Sie gestatten, eine Nachbemerkung zu Thomas Gottschalk. Also aus meiner ProSieben-Sat1-Zeit. Ist ja nicht so, dass Thomas Gottschalk schon mal fremdgegangen ist. Er hat ja damals bei Sat1 eine sogenannte Daily Soap, Daily Talk versucht und er ist grandios gescheitert. Also es unterstützt das, was Sie sagten, es kommt letztendlich auf das Format an, mit dem man ihn beglückt und nicht unbedingt, da man hat das Gesicht und pflastert es auf irgendein Format drauf. Also er wäre sicher gut beraten, wenn er sich an die Jugendsünde erinnert und verhindert, dass er sie nochmal begeht. Das war jetzt Ihre Frage. Champions League konkret beim ZDF. Ich finde, Stefan Niggemeier hat das gestern so wunderbar formuliert. Natürlich wird jetzt der eine oder andere junge Zuschauer einen Sender schauen, den er noch nie geschaut hat, eben das ZDF, wenn es Champions League hat. Und in den Pausen, dann soll auch noch die Nachrichten gesendet werden. Also ist es letztendlich eine Veranstaltung, die der Information dient und nicht der Quote, versucht Schächter uns weiß zu machen. Meines Erachtens geht es nicht an, dass mit Gebührengeldern hier der Markt leer gekauft wird und das noch zu Preisen, die nicht den Marktpreisen entsprechen. Wenn Sie vom Zuschauer hergehen, hat er jetzt die Wahl künftig, oder steht er jetzt vor der Situation, früher hat er diese Programme für ihn kostenlos bekommen, jetzt kann er stolz sein, dass er sie selbst bezahlen darf. Das Produkt war hervorragend. Das hat die UEFA bestätigt. Warum besteht jetzt also ein Bedarf? Man kann Jugendprogramme, man kann die Jugend anders gewinnen. Da hat in der Vergangenheit Frau Piel schon öfter darauf hingewiesen, Frau Kraft hat heute auch einiges gesagt. Man muss sie da abholen, wo sie sind. Und sie sind im Online-Bereich aktiv, dort kann man sie mit Jugendangeboten konfrontieren. Aber mit massenattraktiver Ware, da geht's am System. Da ist die Jugendbezogenheit nur eine Krücke, mit der man das begründen soll. Es ist, lassen Sie mich ganz scharf sagen, ein unnötiger Missbrauch von Gebührengeldern, der hier stattfindet und hat nichts mit dem Respekt vor dem Gebührenzahler zu tun. Meine Oma will keine Champions League bezahlen.
Ja, konkret, ich weiß nicht, müssen wir da oben irgendwas anderes machen, damit wir diesen unangenehmen Ton loswerden? Oder wollt ihr da hinten an den Reglern irgendwas tun? Oder müssen wir damit leben einfach? Wir leben ein bisschen damit. Ganz konkret, also Sie fordern, wenn ich Sie richtig verstehe, so eine gewisse Selbsteinschränkung, eine gewisse Bescheidenheit auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Wie würde die denn aussehen im Idealfall? Ich erwarte
Respekt vor den Gebührenzahler.
Man kann es auch so nennen.
Ja, das ist die etwas positive Beschreibung, das gehe ich zu. Natürlich sind wir Wettbewerber, aber mit irgendwas muss ich das ja auch Wohlfall begründen können. Also Respekt vor den Gebührengeldern heißt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist nicht der Quote verpflichtet, braucht nicht alles zu senden, was der private Markt anbietet und auch mit Erfolg anbietet. Er soll sich konzentrieren und damit wird auch die Legitimationsfrage einfacher. ob sie die Champions League bei den privaten oder öffentlich-rechtlichen senden. Das ändert nichts an der Frage, warum brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das können Sie nicht mit der Champions League begründen. Das müssen Sie mit Qualität begründen, mit Informationsprogrammen begründen, mit Kulturprogrammen begründen. Und Ihr schlimmster Kritiker wird immer mehr der Zuschauer, der Nutzer werden, der sich fragt, warum brauche ich die Champions League jetzt beim Gebührenfernsehen? Warum brauche ich die Doppelhochzeit beim Gebührenfernsehen? Das sind die Angriffspunkte. Und ich glaube, dass kluge Intendantinnen das auch wissen. Und eben die Unangreifbarkeit von ARD und ZDF, und niemand will sie abschaffen. Kein Mensch denkt daran, sie abzuschaffen. Die wächst eben, wenn eben derartige, ich sag's mal, Fehlentwicklungen nicht die Tagesordnung bestimmen. Vielleicht, und das ist, was ärgerlich ist.
Vielleicht, Frau Piel, erübrigt sich das ja, wenn das eintritt, was die Ministerpräsidentin als Strategie angedeutet hat, bis spätestens 2017, werbegebührenfrei. Wie kann die ARD, wie kann der WDR so weiterleben, wenn das tatsächlich eintritt?
Also erstmal noch ein Satz zu Herrn Dötz. Ich bin zwar jetzt nicht hier als Vertreterin des ZDF, aber dass dort Gebührenverschwendung vorliegt, weil die Champions League gekauft haben, das kann ich trotzdem nicht so stehen lassen. Das Klar. ist nicht der Fall. Und selbstverständlich 40% unseres Programms sind Informationsprogramme. Und der Zuschauer hat sich jedenfalls, kann ich jetzt aber nur für die ARD sagen, noch nie darüber beschwert, dass er bei uns Spitzenfußball bekommt. Ich beneide Sie zwar, wenn Sie noch eine Oma haben. Ich habe keine mehr, aber die hat dann sicherlich bezahlt ihre Gebühren für Volksmusiksendungen, für die junge Leute wiederum nicht bezahlt haben, die aber dann gerne Spitzenfußball gucken. Aber jetzt nochmal zur Werbung. Ich habe das gehört, was die Ministerpräsidentin gesagt hat. Ich kann dazu nur sagen, dass ich kein Problem damit habe, wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine Werbung mehr da ist. Das heißt aber natürlich auch, dass die Einnahmen, die durch die Werbung erzielt worden sind, kompensiert werden müssen. Das kann nicht einfach wegfallen. Ich darf noch mal dran erinnern, als ich eine junge Redakteurin war, da habe ich bei uns im Sender protestiert gegen das damalige Gesetz der Ministerpräsidenten, die Medienpolitik bestimmen, dass wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Werbung einführen mussten. Viele unserer Redakteurinnen und Redakteure wollten nie Werbung im Programm haben. Aber die Ministerpräsidenten haben, was ja auch kein dummer Gedanke war, gesagt, ihr müsst einen Teil des Geldes mit Werbung verdienen, damit die Gebühren gering bleiben. Ist ja auch ein Gedanke, der legitim ist. Wenn die Ministerpräsidenten es jetzt wieder andersrum sehen und sagen, ihr sollt keine Werbung, keine Werbeeinnahmen erzielen, und im Übrigen, das sind 5,1% des gesamten TV-Werbemarkts, den ARD und ZDF zusammen haben. Aber wie auch immer, wenn die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, das ist ihr Recht, sagen, keine Werbung mehr, dann ist es okay. Aber da müssen natürlich die Einnahmen kompensiert werden. Die können jetzt nicht einfach wegfallen. Das ist das einzige Thema, um das es geht. Und wir wissen aber auch alle, das ist aber jetzt keine These von mir und es ist auch kein Anliegen von mir. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Die Werbewirtschaft selbst sagt, dass die Werbung, die dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen entfällt, absolut nicht automatisch den kommerziellen Anstalten zugutekommt. Aber wie gesagt, ist nicht mein Thema. Im Internet werben wir überhaupt nicht, da haben wir schon Werbeverbot, also auch da nehmen wir niemand was weg.
Frau Schäfer-Kurz, Sie würden das wahrscheinlich dieses Wegfall, also, oder sagen wir Werbewegfall bei Öffentlich-Rechtlichen einfach so als Chancengleichheitstool mal sehen, denke ich mir, oder?
Ja, ich denke, also ich begrüße das natürlich. Ich denke aber, dass das auch stimmt, was die Ministerpräsidentin vorhin gesagt hat, dass einfach die Trennschärfe zwischen dem öffentlich-rechtlichen System und dem privaten dann deutlich stärker wird und dass das, was natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, insbesondere in der werberelevanten Zeit heute passiert, nämlich ein sehr massives Quotendenken, ein sehr massives sich orientieren in eine Richtung, die genauso im privaten Rundfunk stattfinden könnte, dass das sicherlich etwas aufhört. Ich glaube es, wenn es passiert ist. Diese Ankündigung hat es schon mal gegeben. Da glaube ich, wenn es passiert ist. Ich stimme aber auch zu, natürlich wird dieses Geld nicht 1:1 definitiv direkt in den privaten Rundfunk fließen. Ich denke, es wird auch einiges dieses Geldes in andere Medien fließen. Ich würde ich denke, es wird einiges in den Printbereich fließen, je nach Zielgruppen der jeweiligen Kunden. Und dennoch begrüße ich es einfach, weil die Trendschärfe stärker werden wird.
Mich würde es an dieser Stelle mal tatsächlich interessieren, was die anwesenden Herrschaften und Damenschaften dazu sagen. Also wenn Sie so einen Werbewegfall in den Öffentlich-Rechtlichen begrüßen würden, oder jetzt muss ich ich finde den Wegfall in den öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten von Werbung gut. Das ist die Frage. Wenn Sie sagen ja, dann bitte das Weiße nach vorne halten. Wenn Sie sagen, nee, soll nur so bleiben, wie es ist, dann das Schwarze nach vorne. Bitte jetzt. Ja. Also das heißt, das wäre vielleicht auch eine Chance, Frau Piel, oder? Würde das nicht auch Druck wegmachen, wenn man sagen könnte, wir kümmern uns jetzt wenig um diesen Quotendruck, wir sehen uns nicht als Konkurrent zu den Privaten, sondern wir sehen uns tatsächlich als etwas völlig anderes. Wir haben eine andere Aufgabe, wir funktionieren anders, wir sind anders strukturiert, wir machen auch andere Produkte. Das wäre doch auch eine Innovation, eine Herausforderung vielleicht?
Nee, das wäre keine Innovation, das ist genau das, was wir heute auch schon tun, auch wenn wir...
Sind Sie der Meinung, meine Damen und Herren, dass die Öffentlich-Rechtlichen das heute schon tun? Wenn ja, bitte das Weiße nach vorne, wenn nein, bitte das Schwarze nach vorne. Na, das muss man auch nicht sehen. Der Computer sieht das Weiße und rechnet das um. Frau Piel, da haben Sie noch ein bisschen Imagepflege vor sich, glaube ich.
Ja, lassen Sie mich vielleicht ausreden. Wir können aber auch sofort nach dem nächsten Satz wieder. Ich habe meins übrigens auch mitgebracht. Vielleicht kann ich ja mal auch zu irgendeiner Frage dann was sagen. Also, das machen wir heute auch. Und ich kann ja nur noch mal, ich habe ja vorhin gesagt, Sie müssen mich ja gar nicht katholisch machen. Ich hänge ja gar nicht an der Werbung. Also das ist ja gar nicht mein Thema. Also von daher ist das für mich kein Problem. Das würde aber auch, wenn die Werbung wegfällt, nicht heißen, das, was jetzt schon mehrmals angesprochen worden ist, dass wir keine Programme mehr machen wollen, die auch ein massenattraktives Publikum erreichen. Auch dazu sind wir verpflichtet. Also wir können nicht danach sagen, also eigentlich führen wir jetzt Phoenix und Arte in das Erste zusammen und mit 1% Publikumsanteil sind wir dann auch gut bedient. Ich wundere mich immer, alle Leute, die ich treffe, gucken angeblich jeden Abend Arte. Aber seit 30 Jahren kommt Arte nicht über 1% Marktanteil hinaus. Also irgendwas kann da nicht so ganz stimmen. Vielleicht fragen Sie doch mal, wer hier Arte guckt. Bestimmt 90%.
Das können wir gerne machen. Gute Idee. Also, aber ehrlich jetzt, ja? Nicht wie vorhin bei, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann. Also ehrlich, wer von Ihnen ist regelmäßig, also nicht vor 5 Jahren habe ich auch mal, regelmäßige Arte-Zuschauerin?
Alle.
Ja. Ja.
Erstaunlicherweise wird ja weniger geschwankt bei dieser Frage als bei der Geschlechterfrage. Ich glaube das nicht.
Das ist seltsam.
Also nochmal, wir müssen, also bei uns gilt nicht nur Quote, das ist ganz klar. Quote ist ein einziger Messmaßstab und es ist leider der Maßstab, der als einziger objektiv ist. Wir haben jede Menge qualitative Messinstrumente, weil für Quote, neben der Quote für uns genauso die Relevanz entscheidend ist. Aber das sind natürlich immer alles subjektive Messinstrumente, über die man trefflich streiten kann. Von daher kann man die Quote nicht ganz ausblenden und die heißt ja erstmal nur, dass einem sehr breiten Publikum irgendwas gefallen hat. Und nur weil jetzt von mir aus ein Tatort aus Köln eine Traumquote hat, heißt das ja nicht, dass der flach wäre oder schlecht wäre. Die greifen wirklich gesellschaftspolitisch sehr relevante Themen auf und setzen sie gut um und haben dann eine tolle Akzeptanz. Was soll dagegen sprechen?
Jetzt sagt die Ministerpräsidentin auch, dass es neue Kanäle geben soll, digitale Kanäle, zum Beispiel eben ein Jugendsender, was ja grundsätzlich gesellschaftspolitisch sehr zu begrüßen ist. Das klingt aber nach noch mehr Aufgaben für weniger Geld.
Naja, das ist ja genau die Kernfrage, also woraus das finanziert werden soll. Außerdem aber nicht nur die Finanzfrage. Ich bin der Meinung und die anderen Intendantinnen und Intendanten mit mir, dass wir zuerst mal eine dreispurige Strategie fahren wollen, um junges Publikum zu erreichen. Stimmt übrigens auch nicht, dass wir gar keins erreichen. Ist im Fernsehen zu wenig, aber ARD ist übrigens nicht nur Fernsehen, sondern auch Radio und da haben wir die erfolgreichsten jungen Programme in Deutschland, sodass wir also auch Erfahrungen mit Themen, mit öffentlich-rechtlichen Themen für junge Leute haben. Wir wollen versuchen, gerade im Zusammenhang mit unseren sehr erfolgreichen Radioprogrammen im Internet junge Leute anzusprechen über ein Internetportal, in dem wir bündeln auch alle Fernsehangebote, die wir in den dritten Programmen haben, im ersten haben. Es gibt ja Angebote, die könnten aber da eben gebündelt werden. Da müssen die nicht im linearen Programm in der Programmzeitschrift gesucht werden. Und ich glaube, dass es durchaus erfolgreich ist. Wir wollen in unseren dritten Programmen innovative Formate entwickeln und in unserem Digitalkanal ein Festival auch. Und das halte ich erstmal für eine sehr gute Strategie. Wir schließen das nicht aus, dass es auch mal einen jungen Kanal geben kann, aber das ist eine Zielgruppe, die sehr, sehr heterogen ist. Und das ist eine Zielgruppe, für, ich rede jetzt von den 14- bis 29-Jährigen, für die wir eben kaum Programmangebote haben. Das gebe ich ja zu, im Fernsehen. Das heißt, wir müssten die alle neu erstellen. Und das kostet, also sagen Sie, Sie haben Ihre Erfahrung auch, Frau Schäfer-Kort, ich glaube, unter 90 Millionen muss man da sicher gar nicht antreten. Und das ist eine Menge Geld. Und gleichzeitig sagen wir alle, die Gebühren müssen stabil bleiben oder lieber auch noch sinken. Also da muss man auch beantworten, woher das Geld dazu kommen soll.
Ja, was sagen Sie dazu, oder Herr Dötz oder Frau Schäfer-Gott, zu dieser jetzt spartenmäßigen Ausbreitung der Öffentlich-Rechtlichen? Begrüßen Sie das, weil Sie sagen, dann haben die ihre Aufgabe erfüllt, oder finden Sie das auch eine unangemessene Bevorzugung oder Konkurrenz?
Ja, also wir waren immer Befürworter des dualen Systems, nie in diesem Umfang, um es ganz offen zu sagen. Und ich denke, die Forderung nach einem zusätzlichen Kanal, der junge Menschen anspricht, ist angesichts der Tatsache, dass bereits über 20 öffentlich-rechtliche Kanäle bestehen, für mich jetzt nicht komplett nachvollziehbar. Also ich denke, es muss möglich sein, in über 20 öffentlich-rechtlichen Kanälen auch die jungen Leute anzusprechen durch eine entsprechende Programmstruktur. Das zeigen auch die privaten Sender, dass das geht. Und dass das nur in einem neuen Kanal gehen kann, das kann nicht sein, weil das Geld werden, und da bin ich ziemlich sicher, wenn die Zuschauer wüssten, dass sie dafür noch mehr Geld bezahlen müssten, dass sie dann nicht bereit wären. Also dass dann wirklich eine Entsolidarisierung auch der Gebührenzahler irgendwann eintritt.
Und was man noch berücksichtigen oder wo man noch differenzieren sollte, ist, also kurz, sehr, sehr fragwürdig, um es nicht beleidigend zu sagen, halte ich die Forderung nach einem Jugendkanal im normalen, im klassischen Fernsehen, nämlich die Jugend dort abzuholen, wo sie nicht ist, erscheint mir einigermaßen schwierig zu sein.
Wo ist sie denn?
Ja, sie ist eben im Online-Bereich. Mhm. Und sie ist eben nicht in den normalen, klassischen Angeboten, in den linearen Angeboten, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekommt. Darum sehe ich selbst da einen Widerspruch. Etwas anderes ist es natürlich, wenn man dann von dem Gedanken des Konsensfernsehens, des Fernsehens, das auch eine gewisse Bindungskraft haben als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn man dies nach wie vor für sich beansprucht, auch gegenüber den Gebührenzahler, geht es natürlich auch um die Integration, aber nicht um die Separierung. Das ist verdammt schwierig, das wissen alle, aber die Aufgabe hat eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und dann sind so Themen wie Werbung eigentlich Themen von gestern. Das können wir zwischen uns eigentlich abhaken, das passiert. Frau Ministerpräsidentin, vielleicht eine Klarstellung. Meinten Sie damit auch den Hörfunk oder nur des Fernsehens? Unsere Radios wären vielleicht dankbar, wenn sie wüssten, was mit Ihnen passiert, weil da ist die Ausgangssituation etwas anders. Aber das nur praktisch aus offiziellem Anlass.
Ich glaube, Sie meinten auch Radio. Eine Neuorganisation, sagt die Ministerpräsidentin. Darüber hat sie gesprochen. Ich möchte aus Zeitgründen zu dem kommen, was Sie eben erwähnt haben, nämlich wo sind auch die Leute eben im Internet? Frau Piel, diese Umbrüche, die wir alle erleben, wo auch jetzt in Spanien Demonstranten zusammenkommen, weil sie im Internet irgendwas gesehen haben, dann erstaunt sind, wir sind ja Hunderttausende, die da zusammenkommen. Diese Unmittelbarkeit auch der Berichterstattung, der Blogs, Twitter aus Krisen und Brennpunkten dieser Welt, heißt das für einen öffentlich-rechtlichen Sender, großen Sender wie den WDR, der ja auch informationsmäßig große Tradition hat, heißt das, dass Sie mehr in diese Plattformen rein müssen, oder heißt das sogar, dass Sie die Inhalte dieser Plattformen jetzt journalistisch aufarbeiten müssen? Wie reagieren Sie darauf?
Naja, also eine Doppelstrategie. Selbstverständlich müssen wir immer mit unseren Angeboten da sein, wo sich ein Publikum aufhält. Und wenn sich ein immer größeres Publikum, wir haben gerade drüber geredet, gerade bei den Jungen, im Netz aufhält, dann müssen wir auch unsere Programme, unsere linearen Programme in den Portalen anbieten, die von jungen Menschen genutzt werden. Das ist ganz klar. Und das tun wir auch. Das Zweite ist die andere Frage. Da muss ich als Journalistin sagen, das sehe ich sehr, sehr differenziert. Natürlich hat das ungeheure Chancen, dass man unmittelbare und noch schnellere Eindrücke als über das Korrespondentennetz bekommt. Aber wir wissen eben auch, dass der Manipulation da Tür und Tor geöffnet ist. Und ich bin auf jeden Fall dagegen, ungeprüft Dinge zu übernehmen, wenn man nicht wirklich genau die Quellen kennt. Wir haben es jetzt gerade in immer noch andauernden Auseinandersetzungen in Nordafrika, in Nahost, auch gesehen. Wir haben uns entschieden, auch keine Bilder zum Beispiel zu nehmen, die teilweise bei Al Jazeera oder Al Arabi ausgestrahlt werden, bei denen wir nicht selbst die Quellen checken können, wo diese Bilder herkommen. Sie wissen, wie leicht man was inszenieren kann, also eine Gruppe von Menschen zusammenführen kann, die dann irgendwelche Plakate hochhalten und so weiter. Also da wollen wir uns nicht drauf einlassen. Also wir nutzen es, um Eindrücke mit zu gewinnen, aber wir übernehmen das nicht eins zu eins.
Frau Schäferkort nickt dazu.
Ja, definitiv. Ich glaube, dass die Bedeutung der klassischen Medien durch diese neuen Medien eher noch gestiegen ist, weil es natürlich Not tut, all diese Berichterstattung, die erstmal ja ungefiltert zu uns kommt, einzuordnen und dem qualitativ auch die Hintergründe zu geben. Insoweit ist die Anforderung an die tägliche journalistische Arbeit der Redaktionen eher gestiegen, weil das Tempo gestiegen ist und dennoch natürlich die journalistische Erfordernis im Vordergrund stehen muss, das alles zu recherchieren, zu hinterfragen und entsprechend einzuordnen.
Ich möchte an dieser Stelle die Runde erweitern, nämlich um einen Mann, der, wie wir alle, wie Journalisten generell, das Internet natürlich nutzt, aber eben nicht nur um Informationen zu beziehen, sondern auch um Informationen ins Internet zu stellen. Herzlich willkommen, Richard Gutjahr. Vielleicht zuerst ein kurzes Gespräch hier. Guten Tag, Herr Gutjahr. Wollen Sie vielleicht zuerst einmal schildern, wie genau, was tun Sie, wie geben Sie Informationen im Internet weiter?
Damit.
Als Reporter. Damit. Also Sie damit. Sind damit unterwegs und machen hier einen Fernsehbeitrag.
Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt auf dem Weg hierher gebloggt im Flugzeug und ich könnte das jetzt hier von diesem Podium aus online stellen. Also indem ich jetzt hier drauf drücke und dann ist das, können Sie meinen Blogbeitrag lesen, hier Publish, zack. So, und jetzt lesen Sie quasi meine Thesen des heutigen Tages.
Seien Sie nur, das kommt jetzt online. Hier oben auch noch.
Nein,
soweit sind wir noch nicht. Gut, aber das ist eigentlich das, was ich auch tun könnte.
Ja.
Das könnte jeder Anwesende im Saal, jede Anwesende im Saal auch tun. Das heißt, jeder wird Reporter. Dann haben wir doch genau das, was jetzt die beiden Fernsehpersönlichkeiten gesagt haben. Das ist die Schwierigkeit. Jeder sendet alles, aber wie journalistisch ist es dann noch?
Sehen Sie, wir drehen uns da immer im Kreis. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre auf so Medienforen unterwegs, meistens im Publikum. Und wir kommen aus diesem Zirkel nicht raus. Wir warnen immer vor den Gefahren, aber wir sehen die Chancen nicht. Und
was
natürlich
sind die Chancen?
Ist da. Naja, die Chancen sind einfach mehr Mitbestimmung, mal reinzuhören, was wirklich das Volk denkt. Mir kommen mit Verlaub also auch die Mächtigen.
Sie werden gleich noch die.
Ja, ja. Die Mächtigen in den Sendern und in den Verbänden kommen mir so ein bisschen vor wie die Machthaber in den nordarabischen Ländern. Die hocken in ihren Palästen und nehmen gar nicht wahr, was um sie herum stattfindet im Internet. Und plötzlich brennt die Bude und alle fragen sich, wo kam das denn auf einmal her?
Mhm. Woher wissen Sie das?
Ich arbeite für Sie.
Darf ich jetzt? Also ich fürchte, man hat es nicht gehört. Ich hätte das gerne gehabt, wenn ich es gehört hätte.
Ja, vielleicht machen wir es. Ich finde das zum Beispiel, ich finde das so anmaßend zu behaupten, dass da alle sitzen und nicht wissen, was im Internet passiert. Was denken Sie sich denn eigentlich, wie man solche Häuser leitet, wenn man, wir nehmen nichts um uns wahr, wir arbeiten nicht mit dem Internet, wir merken nicht, was da passiert. Also es ist eine so dumme Anmaßung.
Naja. Aber er hat das Recht dazu.
Also ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre, öffentlich-rechtlich, übrigens sehr gerne öffentlich-rechtlich. Aber ich muss schon sagen, also was diese neue Welt angeht, diese neuen Kulturtechniken, Facebook, Twitter etc., da haben auch wir noch gehörig Nachholbedarf. Und glauben Sie mir, ich bin jeden Tag.
Worin besteht der konkret? Das würde mich interessieren, Herr Gutjahr. Was hieße das konkret? Also das lag sich, wir haben Nachholbedarf, aber konkret, auf dem
konkret,
Punkt.
Konkret, es reicht nicht, dass wenn der Reaktor explodiert, dass wir dann anfangen, irgendwie uns bei Twitter erst anzumelden. Da sollten wir eigentlich schon sein.
Gut,
ich finde diese Kommunikationstechniken, auch diese neuen Informationswege, wir sollten eigentlich an der Spitze der Bewegung stehen und uns damit vertraut machen, anstatt immer und immer wieder einfach nur vor den Gefahren zu warnen. Das bringt uns nicht weiter.
Okay, trotzdem bin ich jetzt als Grauhaariger zugegebenermaßen vielleicht auch nicht so fit wie Sie in diesen Bereichen, bin ich doch sehr beruhigt, wenn ich hier von privat und von öffentlich-rechtlichen zwei sehr, sehr mächtige Frauen habe, die sagen, es ist ganz wichtig, dass wir diese Information filtern, dass wir damit irgendwie umgehen. Da ist natürlich der Widerspruch, da kommen jetzt hier und sagen, ja, aber die jungen Leute, die wollen das gar nicht gefiltert, die wollen das direkt haben. Oder was ist Ihre Haltung dazu?
Darum geht es doch gar nicht. Aber es nutzt uns nichts, immer nur darauf zu verweisen, dass man beispielsweise im Internet irgendwelche Fotos photoshoppen kann. Das wissen wir auch. In den analogen es wird immer so getan, als gäbe es das in der analogen Welt nicht auch. Ich erinnere mich an irgendwelche Tagebücher in den 80er Jahren.
Aber Herr Gutjahr, Ihre Kritik, dass wir alle ein bisschen hinter der Zeit herhinken, die ist angekommen. Da wollen wir auch gar nicht mehr länger drüber sprechen.
Doch, dass ich sage,
nein, ich nicht. Sondern ich möchte jetzt mal hören, was denn die Chancen sind. Also was bringt uns weiter? Was ist das konkret? Außer, dass wir es tun.
Nicht nur drüber reden, sondern machen. Wer ist hier bei Twitter? Aktiv.
Ja, aber jetzt sind Sie da. Also Sie werfen jetzt vor, Sie sind nicht da. Sie sind drin. Was haben Sie davon?
Ich habe einfach Zugang zu Quellen, die eben jenseits der klassischen Nachrichtenagenturen, der klassischen Nachrichten.
Heißt das jenseits der Recherche oder heißt das jenseits wovon?
Ja, Recherche. Ich habe einen direkten Draht auch wirklich bis zum Augenzeugen vor Ort, der ja auch journalistisch arbeiten kann. Ich sage nicht unbedingt, dass der ein Profi-Journalist ist oder ein Berufsjournalist, sondern der kann auch journalistisch arbeiten in dem Augenblick, wo er einfach da ist, wo gerade was passiert. Und wir können einfach nicht überall gleichzeitig sein. Wir wären es gerne, aber es geht einfach nicht.
Jetzt müssen wir es organisieren. Ich muss jetzt filtern. Ich würde vorschlagen, weil wir einfach wirklich leider im Zeitdruck sind, aber das Medienforum dauert ja, wir können das ja alles auch in den einzelnen Gremien dann vertiefen. Ich möchte mit allen drei Herrschaften kurz Gelegenheit geben, zu erwidern.
Man kann das ja auch nicht einfach so stehen lassen. Entschuldigung. Ja. Und ich finde es auch völlig irrelevant, die Frage, wer von uns twittert. Es geht hier nicht um uns als Privatpersonen. Da würde ich Ihnen auch nicht erzählen, ob ich twittere oder nicht. Können Sie nachgucken. Es geht darum, was wir in den Sendern machen. Selbstverständlich benutzen wir auch im Sender Twitter. Ich möchte Sie aber mal darauf aufmerksam machen, dass für uns als Sender, ob in Blogs oder in Twitter oder auf sozialen Plattformen, die Regeln gelten, die auch sonst für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelten. Wir können nicht da einfach hingehen und völlig subjektive Dinge verbreiten, wie das jeder andere macht. Ich sehe doch jeden Tag, was bei mir ankommt in meiner E-Mail-Box. Jeder Mensch kann von sich geben, was er will. Persönlichkeitsrecht spielt keine Rolle, Urheberrecht spielt keine Rolle, es spielt gar nichts eine Rolle. Okay, aber das können wir umgekehrt nicht machen. Für uns gelten die gleichen Regeln.
Ist angekommen. Also der Unterschied zwischen journalistischer Verantwortung und Freiheit. Frau Schäferkorn.
Das ist ja immer schön, die Aussagen so ein bisschen zuzuspitzen. Und ich stimme Frau Piel absolut zu. Es ist absolut irrelevant, ob wir twittern oder nicht. Unsere Journalisten haben genauso den Zugang, wie Sie als Journalist das haben. Mir ist jetzt immer nur noch nicht klar, was Sie wirklich fordern, was wir anders machen sollen. Also sehr konkret haben Sie sich noch nicht ausgedrückt, was wirklich Ihre Forderung ist. Sie haben Kritik geübt, aber sind jetzt nicht sehr aktiv in dem Bemühen, wie wir es denn besser machen können.
Wir machen noch einen Versuch gleich, aber vorher noch Herr Detz.
Also ich finde es höchst bedauerlich, dass hier bei den Bloggern ein Denken vorherrscht, dass jeder, der nicht twittert, der nicht bei Facebook ist, eigentlich nicht kommunikationsfähig ist. Verdammt nochmal, ich will mir selbst aussuchen können, wie ich mich informiere, bei wem ich mich informiere und dann nicht mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, du bist von gestern oder vorgestern. Das ist genau dieses Denken, wo ich manchmal Organisationen, Republika und andere Veranstaltungen schon für fast, entschuldigen Sie, ich spitze jetzt auch mal, für faschistoid halte, weil sie uns vorwerfen wollen, welchen Freiheitsbegriff wir anzuwenden haben. Und das ist kein Umgang. Ich respektiere Sie, ich respektiere Ihre Quellen, aber bitte respektieren Sie auch andere.
Gut, ja, haben wir ganz schön Schwung reingebracht hier, der Herr Gutjahr. Jetzt würde ich mir wünschen, dass Sie die Frage von Frau Schäferkort versuchen zu beantworten. Was muss sich konkret ändern, außer dass wir alle mitmachen müssen?
Kommunikation, das ist für mich etwas, was ein bisschen auch auf Gegenseitigkeit irgendwo beruht. Da steckt das Wort Gemeinsamkeit, nicht nur mitteilen, sondern auch teilen. Und bislang hatten wir diesen Rückkanal nicht, von dem wir alle so lange geträumt haben. Niklas Luhmann und Schweigespirale Nöllem Neumann und. Jetzt gibt es diesen Rückkanal für die Politik genauso wie für die Medien. Und jetzt ist uns das auch wieder nicht recht.
Wieso nicht?
Naja, also es hat einfach sehr lange gedauert und das Internet gibt es ja nun schon mal ein paar Jahre, bis wir überhaupt beispielsweise die Möglichkeit zugelassen haben, dass die Zuschauer, Hörer, Leser Kommentare direkt unter die Artikel oder Sendungen platzieren dürfen, also mitreden können, im besten Sinne des Wortes partizipieren.
Okay. Ist auch angekommen, Herr Gut. Ja, jetzt wird wahrscheinlich die Gegenseite sagen, doch, das gibt's doch alles schon, dann werden Sie sagen, aber es ist zu spät gekommen, also gut. Ich möchte jetzt jemanden, ist es nicht so?
Na, also, ich kann Ihnen nur sagen, der WDR ist seit 28 Jahren im Netz.
Sehen
ich weiß
Sie,
gar nicht, ob Sie also, da schon wussten, was
ich Ich möchte
Netz
jetzt
ist,
jemanden dazu holen.
Außer im Federballnetz. Aber ich möchte noch mal ein ganz konkretes Beispiel, immer diese flotte Art. Sie haben da eben gestanden und haben gesagt, wir sind genauso wie nordafrikanische Potentaten. Sowas kann man als öffentlich-rechtlicher Journalist zum Beispiel nicht eben mal so flott im Internet von sich geben. Nämlich, das sind alles Leute, das sind Diktatoren, die sind nicht frei gewählt, die unterdrücken Völker. Das ist alles immer nett flott mal formuliert und man kriegt also auch Beifall. Aber so funktioniert es nicht. Wir sind eben, wenn wir im Öffentlich-Rechtlichen sind, haben wir im Netz auch genauso die gleichen Pflichten, ordentlich damit umzugehen. Und da kommt es nicht mal darauf an, dass man flotte Sprüche macht.
Ich mache jetzt einen Schnitt. Ich mache jetzt einen Schnitt einfach aus Zeitgründen, aber die Haltungen sind sehr klar da. Ich möchte Ihnen aber noch Gelegenheit geben, diese Aussage vielleicht zurückzunehmen, wenn Sie wollen.
Ich habe gesagt, es kommt mir so vor. Ich habe nicht gesagt, dass es so ist.
Gut. Und falls Sie jemanden damit gekränkt haben sollten, täte es Ihnen leid, nehme ich an.
Absolut, nein, es geht ja nicht ums Persönliche.
Juristisch korrekte Formel.
Es geht nur um das Prinzip.
Okay, ich mag das, dass das Medienforum mit kleinen Skandälchen anfängt. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt jemanden auf die Bühne bitten, der schon oft, also der ein Medium vertritt, das ich immer noch heiß liebe. Mehrere Personen haben schon gesagt, ohne geht's nicht. Es ist der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger. Herzlich willkommen, Helmut Heinen, hier auf dem Forum. Guten Tag, Herr Heinen, ich darf Sie bitten, einfach gleich schon mal Platz zu nehmen und von wo immer Sie möchten. Und von Moderatorenseite her bin ich sehr froh, jetzt um einen Kompetenzschub quasi, nämlich mit einem Mann, der die Diskussion jetzt versuchen wird zu leiten, mit noch viel mehr Menschen und noch viel mehr verschiedene Meinungen. Begrüßen Sie den Publizisten und Medienfachmann Werner Lauf. Herzlich willkommen. Guten Tag, bitteschön.
Vielen Dank. Soll ich gleich anfangen? Herr Heinen, es gibt viele Chefredakteure, die sich heute mit genau den Themen beschäftigen, die wir vorhin gerade diskutiert haben. Und viele Chefredakteure sagen, nein, ich twittere auch nicht, aber ich höre dahin. Und das sind meine Leser und die sagen, was sie denken, übrigens auch gerade unter Hashtag MEFO11 zu dieser Diskussion gerade eben, könnte man sehr gut verfolgen. Findet da auch ein Wandel bei den Zeitungen statt? Das heißt, hört man mehr hin? Geht man näher an den Bürger ran inzwischen? Erkennt man stärker das Lokale? Ist da ein Wandel?
Mal ein kleiner Schocker vielleicht noch zu Anfang, obwohl es, weiß Gott, nichts Neues ist. Die Zeitungen haben ja eine jahrhundertelange Erfahrung mit absurden Leserbriefen aller Art. Und wir bemühen uns immer sehr, da was Gutes draus zu machen und dann doch noch ein Stück Erkenntnisvorschritt und möglichst wenig Rechtsverletzungen im Abdruck da zu bringen. Das mutet einen ein wenig so an. Auf der anderen Seite auch etwas, hoffentlich etwas stärker zukunftsgerichtetes. Es ist natürlich eine Illusion zu denken, dass auch unsere guten und tüchtigen Journalisten nun in allem und jedem in dieser Welt die kompetentesten wären und diejenigen, die am besten beurteilen können, was für unsere Leser von Interesse und von Seriosität ist. Und die sind also schon darauf angewiesen, dazu zu lernen. Und wir haben natürlich viele Leser, die von vielen Einzelfragen sehr viel mehr verstehen als wir selbst. Und das ist wahrscheinlich die Kunst der Zukunft, dieses gescheit zu mixen. Zum einen Hinsicht auf wirklich bessere Fakten, bessere, breitere Realitätsvermittlung und entsprechende Vorbereitung der Diskussion und der Abwägung. Und dann auch ein bisschen Schuss, Kauzigkeit und Chaos ist auch ganz nett, muss allerdings dann gekennzeichnet sein. Und dann gibt's aber wirklich vieles, was wir unseren Lesern, egal in welchem Kanal, eigentlich nicht zuführen wollen. Also mir geht das selber so, nicht? Wenn ich so tagsüber die eine oder andere Stunde dann im Netz verbracht habe, dann gucke ich mir auch mal gerne was Skurriles an. Und es gibt so ein paar Seiten, ich will sie jetzt nicht verraten, wo ich dann immer fündig werde. Aber skurril eigentlich mehr über die Autoren, die da schreiben, weniger über die Gegenstände. Das kann man in einer gewissen Dosis haben und irgendwann ist Schluss. Und wir können aber umgekehrt von den Twitterern, von den Lesern, von den Experten bei uns sehr viel lernen. Ich finde es schon faszinierend, will ich ganz, ganz deutlich mal als Beispiel, sicherlich als ein etwas spezielles Beispiel nehmen, wie diese berüchtigten Doktorarbeiten des einen oder anderen da auseinandergenommen worden sind. Das ist schon eine tolle Leistung, wo wir in der Redaktion trotz Recherchestipendium keine 4 Leute abstellen können, um das aufzuarbeiten.
Also Frau Piel, die Welten nicht so zu trennen, wie es jetzt zeitweise, von da jedenfalls, wo ich vorhin saß, so klang, sondern zu versuchen, sie zu verbinden, zuzuhören, das aufzunehmen, das dürfte wahrscheinlich auch Ihr Konzept sein, oder?
Ja, selbstverständlich. Das machen wir ja auch. Deshalb werden Sie ja auch gleich von Herrn Heinen hören, dass die Verleger den Öffentlich-Rechtlichen wegen seines Internet-Engagements hart kritisieren. Also wenn wir im Internet nicht auf der Höhe der Zeit wären, glaube ich, hätten wir die Diskussion nicht.
Da wollte ich ihn gar nicht nachfragen, sondern ich wollte ihn fragen, weil ich da weiß, was er da antwortet. Ich wollte ihn fragen zu dem, was die Ministerpräsidentin gesagt hat. Sie hat gesagt, Qualitätsjournalismus wollen wir fördern durch Fortbildung von Lokaljournalisten, jedenfalls durch die Unterstützung der Fortbildung von Lokaljournalisten, um potenzielles Marktversagen zu verhindern. Marktversagen ist ja ein heftiges Wort, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, was sie da gemeint hat. Wir wären als Verleger ja sehr, sehr schlecht beraten, wenn wir in Zeiten rückläufiger Einnahmen sagen, da können wir doch ganz elegant an der Qualifikation oder auch an der Quantität unserer Redaktion, insbesondere unserer Lokalredaktion, sparen. Das wäre der falscheste aller Wege, weil das dasjenige ist, was wir unseren Lesern ja auch weiterhin gegen Entgelt liefern wollen. Und wo die Qualität auch nicht so ist, dass man sagt, die lieben ja alle im Luxus, da kann man auch beliebig runterfahren. Das muss man mal ganz deutlich sehen. Wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass es nicht nur Ausbildung gibt, ich glaube, die läuft eigentlich sehr gut, sondern dass es auch Fortbildung gibt. Das sind ja ganz banale Fragen, gerade im Lokalen. Wie viele Journalisten haben wirklich eine geordnete Kenntnisvermittlung über die nordrhein-westfälische Gemeindeordnung, über Kommunalfinanzen und Ähnliches, die ihnen doch an vielen Stellen hilfreich wäre, um Vorgänge einzuordnen. Von ganz elementarer praktischer Bedeutung, irgendwelche Projekte, Schwimmbäder, sonst was, aber eben auch von kommunalpolitischer Bedeutung, wer geht wie mit unserem Geld um und was passiert in den städtischen Gesellschaften. Das sind so Dinge. Andererseits ist es natürlich kein neues Thema und wir haben jetzt gerade eine Situation, in der durch die laufenden Tarifverhandlungen manche Äußerungen sehr zugespitzt sind. Da wird gelegentlich ein Bild gezeichnet, als wären die Journalisten die Sparbüchse der Verlage. Ich könnte lange darüber sprechen, dass das Gegenteil der Fall ist, gehört aber in diese Konfrontation jetzt auch im Moment ein Stück weit rein. Wir haben ein großes Interesse daran, dass Ausbildung stattfindet, dass Fortbildung stattfindet. Wir sind auch bereit, natürlich Unterstützung dazu anzunehmen. Das wäre ja fahrlässig, wenn wir das nicht täten. Aber ganz wichtig scheint mir das, was die Ministerpräsidentin auch Gott sei Dank direkt dazugefügt hat, dass hier natürlich Staatsfreiheit und Äquidistanz von politischen Kräften irgendwo eine Rolle spielen muss. Und Ausbildung, vor allem auch Fortbildung, ist kein völlig unsensibles Thema. Keiner, der lehrt, ist völlig objektiv und völlig frei von eigenen Thesen. Und wir können zwar bei unseren gerade jungen Journalisten sicherlich ein Maß an Kritikfähigkeit auch gegenüber Dozenten voraussetzen, aber da muss schon eine Breite und eine Palette auch eines Ausbildungsangebotes her.
Es gibt eine neue Studie des Börsenvereins, der sagt, die Buchverlage werden 25% der Umsätze verlieren bis 2025, die Buchverlage. Das wird man durch elektronische Inhalte ausgleichen können, durch Paid Content, durch bezahlte Inhalte. Aber da werden auch neue Player kommen, die den alten Verlagen einiges wegnehmen. Wie sehen Sie das für die Zeitungen?
Also es fällt mir schwer, so eine prozentuale Zahl auf irgendeinen Zeitraum jetzt wirklich zu diskutieren und zu bestätigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch wir in unserer Branche in einer ähnlichen Größenordnung abschmelzen von traditionellen Erlösen vielleicht hinbekommen. Aber ob das jetzt 25 ist oder was, ist eine andere Frage. Ich weise jetzt gerade mal gegenüber den Kollegen aus dem Buchbereich hin, dass natürlich ganz andere Handelsstrukturen da sind. Wenn Sie an Handelsspann denken, Buchhandlungsnetz auf der einen Seite, bei uns an das Abonnement, an den Einzelverkauf, das sind Strukturen, die man so nicht vergleichen kann. Wir haben Werbeerlöse, die sind bei Büchern in der Regel ja nicht vorhanden. Es sind schon sehr, sehr unterschiedliche Verhältnisse. Aber es wird eine solche Umschichtung geben. Es wird wahrscheinlich tendenziell so sein, dass die Zeitungsverlage mit leicht abschmelzenden Auflagen auch etwas weniger Geld zur Verfügung haben. Und es wird auf der anderen Seite sein, dass zunehmend Geld mit einem, wenn man es denn mal hat, hohen Deckungsbeitrag aus der elektronischen Vermarktung kommt.
Sixtus hat vorhin getwittert, dies ist die Dinosaurier, finden sich gut und beschweren sich über diese frechen Säugetiere-Konferenz. Die Frage, Frau Schäferkort, Herr Dötz, ist es eigentlich nicht so, dass manchmal auch ein falscher Eindruck entsteht, wenn die Privatsender auf solchen Podien sitzen? Wenn ich mal ans letzte Jahr zurückdenke, HD+, Analogabschaltung des Satelliten, Sky auf allen Geräten, Bemühungen um deutsches Hulu, da ist eine ganze Menge Unternehmerisches, was Sie im letzten Jahr, seit dem letzten Medienforum getan haben. Was ist das Ziel und wo stehen Sie da?
Also ich kann dem absolut nur zustimmen. Ich glaube, dass da ein komplett falsches Bild aufgeworfen wird von Herrn Gutjahr, wenn gesagt wird, dass wir diesen neuen Medien feindlich gegenüberstehen. Das ist gar nicht so. Wir nutzen sie selber. Wir sind sehr aktiv im Netz. Wir befürworten alle neuen Medien, die es uns möglich machen, wirklich den Zuschauer zu erreichen. Und gerade das Thema Zuschauerfeedback, was Sie vorhin ansprechen, ist für uns ein ganz wichtiges. Wir haben alle möglichen Mittel und nutzen die auch entsprechend, das Zuschauerfeedback einzuholen. Denn es ist ganz wichtig für uns, auch unsere entsprechenden Sendungen weiterzuentwickeln. Und wir arbeiten sehr stark damit. Wo stehen wir? In welchem Thema ist die Frage? Ich meine, die analoge Satellitenabschaltung ist verkündet für den April 2012. Die Zukunft ist definitiv digital und das ist ganz egal, über welchen Verbreitungsweg wir da sprechen. Wenn wir über digital sprechen, da sprechen wir nicht nur über das Netz, sondern wir sprechen über andere Verbreitungswege auch. Da läuft im Moment eine Initiative, die die Zuschauer darauf vorbereitet, dass es den analogen Satelliten ab Ende April 2012 in der Form nicht mehr geben wird. Denn es gibt ja noch einige Millionen Haushalte, die analog schauen. Die werden jetzt darauf vorbereitet, dass sie sich entsprechend umrüsten müssen innerhalb des nächsten Jahres. Wir unterstützen HBBTV ganz massiv, weil wir der Ansicht sind, dass es einen Standard braucht. Und wir investieren in diesen Bereich. Wir haben einen digitalen RTL-Text entwickelt, der, wenn man Text hört, dann denkt man noch so ein bisschen an den alten Teletext, der natürlich so ewig gestrig aussah. Wenn man den digitalen Teletext sich heute anschaut, dann sieht das ganz anders aus. Das ist ein ganz modernes Medium, wo wir die Chance haben, aktuell, wenn Sie den Red-Button auf der Fernbedienung drücken, zusätzliche Informationen zu geben, wo wir zusätzlich auch Bewegtbild einspeisen können. Diese Technik befürworten wir absolut und sind auch im Gespräch mit den Plattformbetreibern, sie entsprechend einzuführen.
Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil gerade so Podiumsdiskussionen und anderes verführen dazu, gerade die privaten Positionen immer wahrzunehmen als die, naja, die Themen Werbung und so weiter und so fort. Es entspricht nicht mehr der Realität. Das Thema Werbung haben wir eigentlich abgehakt, das ist politisch abgehakt. Aber Realität ist auch nicht ganz, was vorhin so für Nordrhein-Westfalen gezeichnet wurde. Da ist eigentlich die Welt überall in Ordnung und jeder der Marktteilnehmer hat noch ein Bonbon dazugekriegt. Sondern natürlich haben wir Konfliktfelder. Die ganze Diskussion, da ist die Telekommunikation, da sind die Inhalteanbieter. Das ist ein weites Thema, über das viel zu wenig mal deutlich geredet wird. Die positiven Entwicklungen, die wir unterstützen, auch dann, wenn es uns selbst auf den ersten Blick beschädigen kann. Auch dies ist ein wichtiges Thema. Also wir sind in unseren Diskussionen eigentlich viel zukunftsorientierter und haben auch den Ballast eigentlich zwischen uns abgeworfen, nehmen natürlich auch gerne immer mal wieder zerzensisch hier eine Funktion wahr, damit das Podium etwas in Schwung kommt, aber es entspricht nicht mehr, und das jetzt mit Verlaub gesagt, so der Wirklichkeit. Wir sind weiter, wir haben auch erkannt, dass es gemeinsame Anliegen des Rundfunk geht, wo die alten Themen zwar wichtig sind, die müssen auch mal abgearbeitet werden, aber es sind letztendlich nicht die, die wirklich vor uns als große Aufgaben stehen. Und darum wäre ich dankbar für diese Frage, weil es mal gesagt werden muss, diese alte Diskussion, da sitzen die privaten Kläffen und die anderen sitzen hier in ihren edlen Palästen und nehmen das alle nicht zur Kenntnis. Naja, es hat mal Spaß gemacht, aber heute macht was anderes, glaube ich, noch mehr Spaß.
Nun, darf man als Moderator klatschen?
Ich bin nicht mehr.
Also, Monika Piel, wo würden Sie gerne zusammenarbeiten mit den Privaten in den nächsten 12 Monaten?
Naja, wir haben ja sehr konkrete Projekte angestoßen. Zum Beispiel haben wir Herr Dürz und ich in Person und für unsere Organisationen gemeinsam die Content Allianz gegründet. Da geht es darum, dass wir als Inhalteanbieter sehr stark unsere Position deutlich machen möchten gegenüber Netzbetreibern und Plattformbetreibern, weil das eigentlich alles nur Straßen zur Verbreitung sind und die ohne Inhalte wären diese Straßen überhaupt nichts. Und da haben wir Gemeinsamkeiten. Der VPRT und der WDR machen hier anschließend um 13 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema Web-TV über den technischen Standard HBB-TV, weil auch da wir sehr viele gemeinsame Interessen haben in die Richtung, was passiert da eigentlich mit unseren Inhalten, und das ist auch nicht nur von uns her, sondern natürlich vom Nutzer her gedacht. Also so wie Herr Dötz gerade gesagt hat, wir sind eigentlich sehr viel weiter als die Medienforen.
Um 13 Uhr, vorausgesetzt, wir sind bis dahin fertig. Letzte Frage in dieser Runde an Herrn Gutjahr, was zwar heute eigentlich jetzt unwahrscheinlich geworden ist, trotzdem, man ernennt Sie zum Social Media und Web 2.0-Chef der ARD. Welche Maßnahmen würden Sie einführen?
Es ist immer ein Missverständnis, und ich glaube einfach, wir sollten wirklich uns lösen zwischen diesem Kampf alte und gegen neue Medien, sondern ich finde, in ein paar Jahren werden wir hoffentlich hier sitzen, ich vielleicht nicht mehr, aber Sie, und über Medien reden. Einfach über Medien und was macht gute Inhalte aus. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen haben wir sehr gute Inhalte, fantastische Inhalte. Ich bin Moderator und ich bin froh und stolz darauf, dass ich diese Inhalte anmoderieren darf. Also hoffe, dass die Leute sich das anschauen. Ich merke aber, dass ich immer weniger Leute, vor allem in meinem Semester, erreiche. Und als Social-Media-Berater für die ARD wünschte ich mir, dass es uns gelänge, diese Kluft, die da herrscht, zu schließen. Durch soziale Netzwerke. Es muss ja auch nicht Facebook sein. Wir wissen doch alle nicht, wo Facebook in ein paar Jahren sein wird. Aber das Prinzip, dass die Leute reden wollen und dass wir auch unsere Inhalte dorthin bringen müssen, das wird nicht weggehen.
Welcome back.
Ich möchte jetzt auch eine Lücke schließen, die hier schon sehr, sehr auffällig klafft, meine Damen und Herren. Nämlich möchte ich Sie besetzen mit einem Mann, den ich auf die Bühne bitten darf, der den Aspekt dessen reinbringt, was immer noch das Schmiermittel aller Medien ist, nämlich die Werbung. Ist einer der hochdekoriertesten Kreativen Deutschlands, auch einer der anerkanntesten Kommunikationsspezialisten. Herzlich willkommen, Sebastian Thoner. Direkt. Möchten Sie gleich vielleicht... Herr Thoner, bisher war es ja so eigentlich gesetzt. Also man lebt ganz gut mit und voneinander. Also die Medien nehmen dankbar die Milliarden der Werbung an. Die Werbung braucht die Medien, um sich selbst zu verbreiten. In den letzten Jahrzehnten sind die Medien exorbitant gewachsen. Es sind immer mehr geworden. Der Werbekuchen, wie es ja immer so schön heißt, ist, glaube ich, nicht im selben Maß gewachsen. Was hat das für Folgen am Ende?
Der Werbekuchen wächst so wie der Wohlstand.
Moment. Ja, danke schön.
Der Werbekuchen wächst so wie der Wohlstand und der ist enorm gewachsen. Man sieht ihn nur nicht so sehr, und zwar deswegen, weil bevor die sozialen Netzwerke und die verschiedenen Möglichkeiten der Digitalisierung anstanden, die Werbung diese Wege schon auf ihrem Weg versucht hat. Das sehen Sie in ihren Briefkästen in Form von erbetenen, auch nicht erbetenen Direktwerbestücken. Ich wollte gern auf einen Punkt eingehen, der von der Ministerpräsidentin erwähnt worden ist, der vielleicht, wenn man dann 10 Jahre weiterguckt, einem auffallen wird. Die Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist vielleicht auch ein Faktor der Verjüngung. Und zwar deswegen, weil diese 5% vom Werbe-TV-Kuchen die Sender viel stärker anregen, darauf zu gucken, was die Leute haben wollen, weil man in dem Umfeld die Werbung verkloppt, als die Quote. Mhm. Und also es kann sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen da einen Geschenk annehmen, das ihnen tatsächlich indirekt schadet.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden, wenn Sie welches Geschenk annehmen, könnte Ihnen das schaden?
Wenn Sie das Geschenk annehmen der Werbefreiheit und im Prinzip das da auch noch idealerweise ausgeglichen bekommen und dann staatsfinanziert oder Gebühren steuerfinanziert quasi keine Rückkopplung mehr haben, die sie richtig zwickt und die in den Gremiensitzungen und so weiter dann auch spürbar sagt, ja, wir machen es trotzdem, obwohl es vielleicht zu populär ist.
Eben, also es geht ja nicht nur um Quantität, auch in der Werbung schon lange nicht mehr, sondern es geht auch um Qualität. Es wird ja immer besser darauf geschaut, in welchem Umfeld platziere ich welche Werbebotschaft.
Also Qualität ist oft auch ein Thema der Arroganz. Also was dem einen die Qualität ist, ist dem anderen unverständlich und umgekehrt. Da muss man gucken. Also solange wir hier alle miteinander leben wollen, müssen wir auch den Geschmack von Mehrheiten akzeptieren.
Wir haben ja vorhin gesprochen über die Schwierigkeit, Qualität zu bewerten, und Sie wiederholen es jetzt. Aber gerade in der Werbeindustrie, wo es ja auch um sehr, sehr, sehr viel Geld geht, muss es ja trotzdem oder wird seit Jahren gesucht nach irgendwelchen Qualitätskriterien. Seit Jahren heißt es dann immer wieder auch im Art Directors Club, ja, wir haben es immer noch nicht geschafft, es ist immer noch unterirdisch. Sie haben auch keine Rezepte, wie man das vielleicht besser definieren könnte, auch im Fernsehbereich.
Also die Währung für Werbung ist relativ schlichtens Geld. Und das, was der, gar nicht die Agenturen, sondern was der Investor in Werbung, der Auftraggeber, an Rückfluss zu erkennen glaubt, das ist für ihn die Bestätigung.
Und Schluss.
Und da gibt es jetzt ganz viele Fragen, wie man da hinkommt. Und da ist eine Frage, und da tun wir uns als Vermittler nicht gut genug, um es gleich zu sagen, wenn im Prinzip beklatscht wird, dass Fernsehen keine Werbung hat, dann heißt es ja, dass die Leute das, was wir da machen, nicht interessant finden. Das ist ein Verschulden von uns und unseren Auftraggebern. Mhm. Ja? Es könnte ja auch so sein, dass die Leute sagen, das finde ich interessant. Im BBC, ich weiß nicht, ob bestimmt soll es so sein, obwohl das sicherlich ein guter Sender ist, dass die Werbung sogar als willkommener Teil vom Publikum empfunden wird. Mhm. Da greifen bei uns Mechanismen, die man anfassen müsste. Ich habe auf einem dieser Foren, aber ohne jede Wirkung, deswegen mache ich es gleich nochmal, mal vorgeschlagen, dass man die Werbepreise mit der Abschaltquote verbindet. Also Sie haben ja von der Platzierung vom Spot abhängig und viele Faktoren können Sie ungefähr einen Mittelwert nach Platzierung sagen. Jetzt gibt es einen überdurchschnittlichen Abschalter oder einen überschnittlichen Halter. Warum? Ich habe vorgeschlagen, das war wahrscheinlich der Fehler, zu sagen, wer höhere Abschaltung produziert, zahlt mehr. Man muss umgekehrt vorgehen und sagen, wer besser bindet, kriegt einen Rabatt. Das ist für die Sender attraktiv, weil sie nicht so viel Publikum in der Pause verlieren. Und es ist für die Steuerung der Werbekunden und der Werbeagenturen besser, weil sie dann sagen, also es ist nicht nur ein Faktor, was in irgendeiner Testgruppe, die in einer Fußgängerzone geschanghaiht wurde, angekommen ist, sondern es ist ein Faktor, was Realität im Fernsehen ist, ob die Leute es zu Ende gucken oder nicht.
Dieselbe Frage gilt wahrscheinlich auch dann für die sogenannten neuen Medien, die, wie Herr Gott ja sagt, ja, weiß Gott, nicht mehr neu sind. Aber ich kann mich erinnern, vor Jahren hieß es noch, im Internet ist schwer, Geld zu verdienen. Jetzt herrscht aber schon die große Angst bei den sogenannten traditionellen Medien, dass da wieder eben vom berühmten Kuchen eine ganze Menge ins Internet abgeht. Ist ja wahrscheinlich aber dann auch für die Werbewirtschaft genauso unübersichtlich. Oder welche Platzierungen sind im Internet tatsächlich interessant? Was gibt es da für Innovationen und wie wird sich das auswirken
auf die bisherigen Medien? Im Internet wird ein unglaubliches Geld verdient, aber es stellt sich nicht mehr so dar, wie wir es kennen. Im Internet wird gleich der Deal gemacht. Ja, in der Zeitung, im Fernsehen, sonst wo, kauft dieses Auto. Naja, das haben Sie vergessen, bis der Abend zu Ende ist. Im Internet können Sie gleich die Probefahrt machen. Und dann gilt irgendwie, 8 Probefahrten ist ein verkauftes Auto. Und so tickt dann der Hersteller, oder je nach Hersteller variiert, aber Probefaktor ist linear verbunden mit Verkäufen. Und das ist da wird das eigentliche Geld verdient und da kommt der eigentliche Spaß her. Die Handelsangebote im Internet, die Fähigkeit, aus viel mehr Ware auszuwählen. Es wohnen nicht alle in der neuen Schönhauser Straße in Berlin, wo das Warenangebot gigantisch ist, sondern die Deutschen wohnen zum größten Teil nicht in den Millionenstädten, die wir haben, und auch nicht in den Großstädten. Da setzt sich sozusagen die Kommunikationskette neu zusammen. Man sieht es sehr, sehr gut bei den Tageszeitungen. Die Tageszeitungen sind Wohngemeinschaften gewesen von interessanten, relevanten Inhalten und Handelswerbung und rubrizierter Werbung. Die rubrizierte Werbung ist als allererstes ausgezogen aus der Wohngemeinschaft. Nicht, weil die Zeitungen schlechter geworden sind, sondern weil es einen viel einfacheren Weg gibt, wenn Sie ein Auto suchen, sich da durch den Regionalteil durchzuarbeiten oder aber im Netz zu gucken und vielleicht genau das Modell schon anzugeben. Das Gleiche droht jetzt, ist angedeutet worden, mit der Handelswerbung. Wenn das kommt, dann sind die Zeitungen unter ökonomischem Druck, der einfach durch die Auflösung der Kette entsteht und nicht durch eine Veränderung der Qualität. Und wenn die Zeitungen dann auf einmal in der Menge unterkritisch sind, also dass man, da kommt jetzt gleich noch ein statistischer Trick rein, der übel ist, wenn man sagt, ich erreiche gar nicht mehr die Mehrheit der Haushalte, dann sind die Handelsunternehmen geradezu darauf angewiesen, den Leuten Prospekte in den Briefkasten zu stecken. Jetzt kommt der statistische Trick. Die Migrantenfamilien zählen in fast keiner Statistik mit. Das ist sozusagen ein Brandverstärker unserer Probleme mit den Migranten. Ja? Also wenn eine Zeitung sagt, wir erreichen 80% oder ich weiß nicht, wie die Werte sind, dann sind da die Migranten immer sorgfältig rausgerechnet, als wären die gar nicht da. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo dann der Selbstbetrug fröhliche Urstände feiert, denn wenn man sie mitzählen würde, würde man stärkere Anstrengungen unternehmen, um sie mit dazu zu holen.
Bedeutet, gleich habe ich es und dann können wir die Runde öffnen, bedeutet diese spielerische Attraktivität, dieses Mehr an Möglichkeiten, Produkte im Netz zu verkaufen, bedeutet dass das umgekehrt dann, dass die klassischen Werbespots im Radio, im Fernsehen oder das klassische Inserat, das ganzzeitig in der Zeitung, weniger interessant wird, sprich von der Werbeindustrie weniger berücksichtigt werden wird? Mit Konsequenzen.
Wenn man natürlich den Euro nur einmal ausgeben kann, heißt es zwangsläufig, dass er unter Druck gerät.
Ja.
Das ist ganz sicher so. Ein anderer Faktor ist, dass die Gatekeeper-Funktion sich vollkommen verändert. Das war der eigentliche Kern des Streits zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rebellen und dem öffentlich-rechtlichen Establishment. Die Gatekeeper-Funktion verändert sich überall. Sie verändert sich im Handel, sie verändert sich bei den Werbeagenturen, sie verändert sich bei den Medienanbietern. Ich muss gestehen, ich bin von meiner Familie der uninteressantere Teil, den man hier hinsetzen könnte. Meine Frau hat eine iPad-Applikation produziert, die im Augenblick in 20 Ländern auf Platz 1 ist bei den iPad-Büchern. Und das hat sie gemacht mit 2 oder 3 Leuten, ohne irgendein Major, ein Label, ohne Werbung, zu meiner großen Depression. Und die verkauft sich jetzt jeden Tag weltweit so zwischen 1.000 und 1.700 Mal.
Was für ein Thema geht es denn da?
Es geht lustigerweise um eine Einschlafhilfe für Kinder. Ja? Also Kinder bis 4 Jahre, wir haben so eins, das ist Thema Marktnähe, bringen die Tiere im Bauernhof ins Bett und am Ende sagt die iPad-App mit einer sehr schönen Stimme nebenbei, da ist ja noch einer wach, das bist ja du, jetzt schnell ab ins Bett. Und dieses kleine Ritual, ich kann Ihnen sagen, da entsteht hinterher Suchtverhalten bei den Kindern. Das hat ein winziges Team von vielleicht 3, 4 Leuten gemacht und es ist jetzt ein Welterfolg. Und eine Firma Universal oder ein Zeitungsverlag oder irgendein Medienmittler ist ausgeschaltet. Der einzige, der dann noch mitverdient, ist Apple, die diesen Kanal erfunden haben. Und diese Kreativität ist aus meiner Sicht eher gefragt, dass man die Ketten auflöst und sagt, was ergibt sich da eigentlich? Ich noch einen letzten Punkt heranbringen darf, wenn ich die Fantasie der nordrhein-westfälischen Medienpolitik sehe, dann habe ich das Gefühl, das ist genau richtig gedacht und deswegen wahrscheinlich ganz schön erfolglos. Und zwar deswegen, wenn man versucht, die Endwirkung zu antizipieren, dann ist die so weit, also bis die da ankommt, sozusagen, es wird dann doch anders sein. Aus meiner Sicht ist die beste Investition, die immer richtig ist, in Ausbildung. Die Standorte, die sagen, ich stecke das Geld in die Hochschulen, damit dort das attraktivste Angebot ist, dass die Leute nicht nur aus dem Umkreis der mütterlichen Waschmaschinen, sondern aus der ganzen Welt letztlich, in Köln oder wo auch immer, hinkommen, um dort die beste Ausbildung zu kriegen. Das ist der richtige Weg. Dort werden die Ideen entstehen. Und da muss man dann noch ein bisschen für die Verfügung, für eine Bankstruktur, die gesünder ist als hier in Nordrhein-Westfalen, sorgen. Und dann läuft es von alleine. Wenn der Staat sagt, ich mache jetzt dies und schalte jenes ab, das hört sich alles an nach öffentlich-rechtlicher Erotik. Also das ist nicht doll, nicht vielversprechend.
Herr Lauf.
Ich habe 3 kurze Fragen und dann werden wir Sie auch von diesem Podium mit großem Dank entlassen. Frau Piel, die ARD ohne Werbung ist A, mehr unter Druck oder B, von Zwängen befreit?
Ich finde weder noch, kann ich nicht sagen. Also es ist übrigens auch kein Geschenk, wenn der Gesetzgeber was beschließt, sondern das haben wir dann einfach zu respektieren und damit umzugehen. Aber ich kann da weder ja noch nein sagen.
Sie haben eine klare Entschlossenheit, jede Ironie zu überhören, ne?
Ja, dann gut, okay, dann war auch der öffentlich-rechtliche Erotik. Ich wollte Sie nachher mal fragen, was das ist.
Für mich
ja,
richtig wollte ich Sie fragen.
Ja, ich kenne keine, tut mir leid.
Das dachte ich mir.
2. Frage, Anke Schäferkort. Sparten aus Werbung zu finanzieren, private Spartensender aus Werbung zu finanzieren, ist diese Hoffnung gering?
Kommt auf die Sparte an. Es gibt schon die ein oder andere Sparte. Also ich habe die Hoffnung definitiv für das Nachrichtensegment.
Ich habe nach wie vor nicht nur die Hoffnung, sondern wir beweisen es jeden Tag im Kindersegment. Je kleiner wir in den Segmenten und in den Zielgruppen werden, je spartiger wir werden, je schwieriger wird es sein für ein Senderangebot, was über klassische Verbreitungswege verbreitet wird, weil einfach da, ja, die Gatekeeper werden geringer, da gebe ich Ihnen recht, aber dennoch die Verbreitungskosten und die Notwendigkeit, eine entsprechende Aufmerksamkeit zu generieren, relativ hoch sind. Also je spartiger es ist, je eher wird sich's wahrscheinlich im Web abspielen, wenn es free ist und nicht für Pay.
Helmut Hein, dritte Frage. Werbung, Finanzierung. Sebastian Turner hat gesagt, die wirklichen Umsätze finden ja statt im Transaktionsbereich im Netz. Den Zeitungen gelingt es nicht, ihre vielen Webauftritte wirklich mit großem Erfolg Werbe zu finanzieren. Um es mal so zu formulieren. Gelingt der Umstieg zu Paid?
Ich denke schon, dass er gelingen wird, aber wir wissen nicht, in welcher Zeit und in welchem Umfang. Da bleibt noch ein großes Stück Hoffnung aus heutiger Sicht. Aber richtig ist natürlich, dass diese Wundertüte-Zeitung, die viele Jahrzehnte so hervorragend funktioniert hat, mit diesem Mix aus Inhalten, aus Werbetransport und, dass die ein Stück weit aufgeschnürt wird und dass da eben Elemente wie der Gebrauchtwagenmarkt, sage ich jetzt mal, vielleicht das Extremste oder Teile des Immobilienmarktes, endgültig verschwinden. Und dass der große Kern, der da drin bleibt, ist die verlässliche Information, auch das vernünftige Informationspaket. Und das gilt es eben zu vermarkten mit einem höheren Anteil von Vertriebserlösen und auch mit crossmedialen Dingen. Die Werbung wird aber natürlich, um das nochmal anzufügen, nicht jetzt irgendwo gegen Null tendieren bei uns. Wir werden natürlich auch Bündel machen mit einer Haushaltsabdeckung, die über die bezahlte Zeitung hinausgeht. Da kommt uns dann wieder die starke regionale Verankerung zugute, wo wir eben feinsteuern können in der Zustellung. Und das spielt eine Rolle. Oder denken Sie an die Stellenanzeigen mit regional aufgestellten Arbeitgebern, die eben nicht alle nur bundesweit Führungskräfte suchen, sondern die auch Facharbeiter suchen und Nachwuchs suchen und die natürlich auch eine Imagewerbung in ihrer Region brauchen. Das wird noch eine ganze Weile tragen.
Schlussrunde. Beginnen mit Frau Piel mit der Bitte, einen Satz zu vervollständigen. Und dieser Satz soll heißen, beim nächsten Medienforum möchte ich nicht mehr reden über
den Kampf zwischen kommerziellen und öffentlich-rechtlichen.
Anke Schäferkott.
Könnte ich mich anschließen.
Jürgen Dütz.
Die Werbung.
Wir nehmen Sie beim Wort, ne? Richard Gutjahr.
Den Kampf zwischen neuen und alten Medien.
Sebastian Turner.
Die Werbung.
Und Helmut Hein.
Ich bleibe auch bei dem Konflikt mit den Öffentlich-Rechtlichen, den können wir allmählich etwas tiefer hängen, hoffe ich.
Dann sagen wir herzlichen Dank, Anke Schäferkort, Monika Piel, Jürgen Dütz, Helmut Hein, Richard Gutjahr und Sebastian Turner. Dankeschön.
Vielen Dank.